Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kirchenmusik findet selten den Weg in die Hitparaden. Und die Songs, die das geschafft haben, scheinen vielen verstaubt und unverständlich. Doch die Kirchenmusik lebt weiter. In Luzern hat gestern das Kirchenklangfest Kantars begonnen. Der Kirchenmusikverband des Bistums Basel feiert so sein 125-Jahr-Jubiläum. In verschiedenen Städten finden bis im Juni diverse Veranstaltungen statt zur Kirchenmusik. Antonia Moser hat schon mal reingehört.
Am Eröffnungstag in Luzern sangen unzählige Chöre. Hier während eines Gottesdienstes mit Bischof Felix Gmür in der Hofkirche waren es gut 600 Sänger und Sängerinnen. Die Musik scheint also wichtig für die katholische Kirche. Das bestätigt Wolfgang Brödel, Theologe und Leiter der Fachstelle für Religionsunterricht und Gemeindekatechese in Luzern. Daneben ist er auch Organist in Sahnen-Obwalden. Er hielt ein Referat am Kantars über die Chancen von Kirchenmusik.
Unter pastoralen Rücksichten würde ich sagen, ist es eine der letzten Sprachen, die die Menschen von heute verstehen und die von vielen gern gehört wird und auch akzeptiert wird.
Die Kirchenmusik sei nicht einfach die Sprache der Verkündigung. Gerade für Menschen, die der katholischen Kirche nicht mehr so nahe stehen, könne die Kirchenmusik auch eine andere, verständliche Sprache sein.
Sprache des Lebens, Sprache des Menschseins, etwas Schönes, etwas Wertvolles mit Tiefgang. Und das erfreut die Menschen immer noch.
Aber trotz dieser Nähe zu den Menschen hat Kirchenmusik bei vielen immer noch ein verstaubtes Image.
Und das ist das Problem, an dem wir eben bei diesen Festivitäten arbeiten möchten. Sehr oft wird Kirchenmusik mit großartiger Liturgie in Verbindung gebracht und das ist sicher für die, die das mögen, eine tolle Sache.
Es gab und gibt aber auch immer wieder Erneuerungsbewegungen innerhalb der Kirchenmusik. Denn die Kirchenmusik ist auch eine Kunstform. Eine Kunstform heißt, dass sich Musiker Freiheiten nehmen und nicht nur den Inhalt möglichst effizient transportieren wollen.
Von daher würde ich mir sehr wünschen, dass es immer wieder kirchenmusikalische Bereiche gibt, die sich auch mal für eine gewisse Zeit loslösen von dem üblichen kirchenmusikalischen Geschmack und Gegentöne produzieren, die dann vielleicht sogar den Glauben wieder auf neue Ideen bringen kann.
Es gibt da schon einige Versuche der Erneuerung, sagt Wolfgang Brödel. Aber sie seien beim Publikum noch nicht richtig angekommen.
Es kommt darauf an, wo musiziert wird. Es gibt Bereiche in der Kirchenmusik, die sind sehr innovativ. Ich denke da an die moderne Orgelmusik zum Beispiel. Nur will die normalerweise keiner hören oder wenige hören. Die Konzerte werden ganz schlecht besucht. Messiaen ist so an der Grenze, wo gerade noch so akzeptiert wird.
Es gibt aber auch Versuche von unten, die Kirchenmusik zu verändern. Vor allem Jugendliche setzen sich da ein. Unter Jugendlichen gäbe es zwei verschiedene Wege, religiöse Musik zu machen, führt der Kirchenmusiker Wolfgang Brödel aus.
Die für mich eher traditionell ausgerichteten Versuche findet man vor allen Dingen im freikirchlichen Bereich, in dem das Glaubensbekenntnis mit dem Lied eigentlich transportiert wird. Die anderen Versuche setzen sich einfach in dem Sinne nicht in der Öffentlichkeit durch. Die findet man bei spontan organisierten Jugendevents, wo man dann staunt, was auch an musikalischer Fantasie im Zusammenhang mit dem Glauben wachsen kann, wenn man einfach mal die Bühne frei gibt und die jungen Leute spielen und musizieren können, wie ihnen gerade ist.
Solche offenen Bühnen gibt es auch innerhalb des kirchlichen Rahmens.
Es sind Veranstaltungen zum Beispiel, die am Rande von Firmungen passieren, also wo der Anlass eigentlich ein ganz anderer ist. Und wo die jungen Leute einfach feiern wollen. Die wollen ihren Glauben spontan feiern und Diese Musik zu beschreiben ist noch recht schwierig. Es ist improvisierte Musik, oft textfrei natürlich, manchmal aber auch verbunden mit spontanen Textcollagen oder so etwas. Kommt nicht sehr professionell daher, nicht sehr verkaufsfertig, wenn man so will, aber sehr echt und sehr energiegeladen.
Wenn es also Freiräume gibt, erneuert sich die Musik. Vielleicht auch am Kirchenklangfest Kantars.
Das Kirchenklangfest Kantars, es hat gestern begonnen und dauert noch bis Ende Juni. Antonia Moser hat berichtet. Und Informationen zu den Veranstaltungen dieses Festes in der ganzen Schweiz finden Sie im Netz. drs2.ch ist die Adresse unter Blickpunkt Religion. Halberstadt. Halberstadt ist ein kleines, verschlafenes Städtchen in Ostdeutschland. Für Liebhaberinnen und Liebhaber mittelalterlicher Kirchenkunst aber ist Halberstadt so etwas wie eine Welthauptstadt. Denn der Domschatz dort birgt Reliquienkunst und liturgische Gewänder, die in ihrer Fülle und Qualität nur noch von den Sammlungen im Vatikan übertroffen werden. Heute eröffnet dort eine neue Ausstellung, die bereits im Vorfeld für Aufsehen gesorgt hat. Der Titel »Heilig fremd – Kirchenschätze des Mittelalters mit Migrationshintergrund«. Judith Wipfler hat schon mal reingeschaut.
Natürlich findet die Sonderausstellung ein wenig auch vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Debatten statt. Die Ursprungsidee ist aber schon etwas älter, einfach weil uns auch aufgegangen ist, aus wie vielen Herrenländern die Stücke in unserer Ausstellung kommen.
Aus Spanien, Sizilien, Ägypten und Syrien, wie auch aus Konstantinopel. Dabei, also bei den Stücken aus der Ostkirche, handelt es sich allerdings um Raubkunst. Diese Reliquien und Stoffe hatte der Halberstadter Bischof Konrad von Krosigk beim vierten Kreuzzug mitgehen lassen. Das räumt auch Andreas Plagge vom Domschatz ein.
Es befinden sich darunter natürlich auch Stücke, die, sagen wir es so, unrechtmäßig entfremdet wurden. Zum Beispiel einige unserer prominentesten Stücke sind Beute aus dem vierten Kreuzzug, aus der Plünderung Konstantinopels. Aber der weit größte Teil der Schatzstücke, die aus allen Ecken der damals bekannten Welt kamen, sind als Folge internationalen Handels oder als diplomatische Gastgeschenke hierher gekommen.
So steigen wir also hinunter in die Domschatzkammer mit den wertvollsten Objekten. Und dort werden wir schon von einer jungen Kunsthistorikerin erwartet, die ich hier befragen darf.
Die Linda Herbst, und sie zeigt uns jetzt mal ein paar ganz spezielle Stücke, wo die Reliquien mit dem Migrationshintergrund besonders augenfällig werden.
Bei den Reliquien kann man sogar unterscheiden sozusagen, ob es sich um jemand Fremdes bei den Reliquien gehandelt hat, also zum Beispiel ein heiliger Fremder. Zum Beispiel ist das der heilige Nikolaus.
Nikolaus von Myra, das liegt heute in der Türkei, also heute wäre er ein Türke.
Und wir stehen hier vor einem Armreliquia. Dieses Armreliquia fasst also einen Finger dieses heiligen Nikolaus. Das ist im 13. Jahrhundert und in einem Kontext, der etwas unschön eigentlich ist, also die Plünderung Konstantinopels. Und dadurch kamen natürlich viele Reliquien, besondere Stücke von besonderer Kostbarkeit mit in die westlichen Schätze sozusagen. Es gibt aber auch andere Objekte in der Schatzkammer, die den Herstellungskontext quasi in einem fremden Land in Anführungszeichen haben.
Aha, jetzt kommt das Bild, das Sie auf dem Plakat für Ihre Ausstellung haben.
Ja, richtig.
Heilig fremd, eine Kristallflasche. Und dieses hier ist besonders schön geschliffen mit floralen Ornamenten drauf, Blätterwerk und dann noch so goldene Verzierungen. Was ist denn da drin in dieser wunderschönen Kristallflasche, Frau Herbst?
Das ist sozusagen eines unserer Schmuckstücke. Und es handelt sich hierbei um eine Bergkristallflasche, eine fatimidische Bergkristallflasche. Fatimiden, die haben zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert in Ägypten regiert. In der Zeit ist sie entstanden und da sieht man eben auch diese wunderschönen floralen Elemente, die Sie gerade beschrieben haben. Und solche Bergkristallflaschen, wenn sie in Ägypten entstehen, haben natürlich nicht den zuvördersten Verwendungszweck, Reliquien zu bergen. Christliche Reliquien in einer islamischen Kultur. Das waren wahrscheinlich wirklich ursprünglich Flakons für kostbare Essenzen oder Öle. Hier wurden sie eben ob ihres Materials und ihrer Kunstfertigkeit sehr geschätzt. Und deswegen hat man sie im christlichen Kontext sozusagen auch für Reliquien verwendet, also zur Aufbewahrung von Reliquien. Und in dieser Kristallflasche befinden sich ein Tuch, in dem sich Tropfen der Milch Mariens befunden haben. Also eine wirklich ganz hochrangige, kostbare Reliquie. Also eine Reliquie erster Klasse.
Wollen Sie noch was zu diesen Elfenbeinkistchen sagen?
Ja,
Elfenbein ist ja schon mal klar, dass das irgendwo herkommen muss, weil das ja von Elefanten stammt und die gab es ja in Europa nicht unbedingt.
Richtig, genau. Und das war auch ein sehr beliebtes Material. Gerade weil es eben auch so rar war und weil man es eben in Europa auch nicht kannte, galt es als sehr kostbar. Also ähnliches Phänomen wie mit Straußeneiern, die wir ja auch in der Schatzkammer beherbergen. Diese Elfenbeinkästchen wurden auf Sizilien gefertigt, in arabischen Werkstätten. Darauf verweisen die Motiviken. Also sehen wir zum Beispiel Falkner, also eine Falkenjagd. Es gibt Kästchen, da haben wir Musiker drauf, also Szenen, die eigentlich dem höfischen Kontext entstammen und nicht unbedingt dem christlichen. Sie stammen aus dem 12. Jahrhundert und im 12. Jahrhundert war Sizilien, modern gesprochen, multikulturell geprägt. Dort haben ja die Normannen geherrscht und in dieser Zeit gibt es also eine Akzeptanz und auch eine Förderung islamischer, arabischer Künstler. Man kann sich sowas durchaus als Schmuckkästchen auch vorstellen, die dann eben als Schenkungen beispielsweise mit hierher kamen. Oder Pilger haben sich Andenken mitgenommen auf ihren Reisen, dass man das sozusagen dann hier in den Kontext Europa setzen kann.
Ich sage immer, Domschätze sind so etwas wie Zeitkapseln. Man bekommt hier wirklich einen unverstellten Blick zur Frömmigkeit des Mittelalters.
Zeitkapsel, sagt Andreas Plagge, weil hier im Halberstadter Dom vieles genauso überdauert hat, wie es vor 800 Jahren war. Die 80 liturgischen Gewänder ebenso wie die beiden ältesten gewirkten Bildteppiche der Welt. Textilien, die nun von der Schweizer Abeck-Stiftung weiter erforscht werden. Es gleicht schon einem Wunder, dass die Kirchenschätze die Reformation, den Dreißigjährigen und weitere Kriege überstanden haben. Das hat aber auch mit der evangelischen Toleranz vor Ort zu tun, erinnert Andreas Plagge vom Domschatz, der selbst evangelischer Pfarrer ist.
Der erste evangelische Domprediger, Mirus, hat sinngemäß gesagt, man wolle die Reliquien, die Überreste der Heiligen nicht anbeten, aber wolle sie in Ehren halten. Und so halten wir es auch weiterhin.
Nicht verehren, sondern ehren. In Respekt vor der Frömmigkeitspraxis anderer.
Zumal eben hier in dieser evangelischen Kirche sehr viele katholische Gäste kommen oder orthodoxe Gäste, die mit den Reliquien, die wir hier hüten, sehr viel mehr auch verbinden. Und das auch noch Teil ihrer Frömmigkeit ist.
Im ökumenischen Geist hütet heute also die evangelische Kirche Halberstadt ihre Reliquien mit Migrationshintergrund.
Judith Wipfler aus der neuen Ausstellung im Domschatz zu Halberstadt. Kirchenschätze mit Migrationshintergrund. Einen Link dorthin finden Sie auf unserer Internetseite deres2.ch und dort können Sie unser Religionsmagazin Blickpunkt auch nachhören. Reliquien nicht nur von gestern, sondern es gibt auch neue Reliquien. Die heutige Seligsprechung des ehemaligen Papstes Johannes Paul II. Lässt einige Gegenstände neu zu Reliquien werden. Die Meldungen von Antonia Moser.
Ein blutbeflecktes Unterhemd von Johannes Paul II. Wird in Rom ausgestellt. Er habe es während des Attentats 1981 getragen. Für die Schwestern des Klosters, wo das Unterhemd gezeigt wird, ist es eine Reliquie, weil sie an den Schmerz des damaligen Papstes erinnere. Auch soll bei der Seligsprechung eine Ampulle mit dem Blut Johannes Paul II. Als Reliquie gezeigt werden. In Zürich haben sich die Kirchen im Abstimmungskampf gegen Suizidbeihilfe zu Wort gemeldet. Die eine Initiative verlangt, dass Suizidbeihilfe nur Menschen geleistet werden kann, die schon länger als ein Jahr in Zürich leben. Die andere Initiative will den Kanton Zürich dazu verpflichten, dass er sich für ein allgemeines Verbot der Suizidbeihilfe einsetzt. Die evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich äußerte sich skeptisch gegenüber den Volksinitiativen. Zwar hält der Kirchenrat die Beihilfe zum Suizid für äußerst problematisch. Der Schutz des Rechts auf Leben und der Menschenwürde werde zurückgedrängt. Ein Verbot sei aber nicht der geeignete Weg. Die Volksinitiativen würden der pluralistischen Gesellschaft nicht entsprechen. Es brauche aber strenge Auflagen in Bezug auf die Suizidbeihilfe. Die katholische Kirche des Kantons Zürich hat sich nur indirekt geäußert. Sie hat keine konkreten Empfehlungen für die Abstimmungen abgegeben, stellt sich aber prinzipiell gegen die Suizidbeihilfe. Sie bevorzugt die sogenannte Palliative Care, also die Begleitung von Patienten bis zum natürlichen Tod. Der Kanton Tessin stimmt voraussichtlich über ein Burka-Verbot ab. Es seien mehr als 11.000 Unterschriften für eine kantonale Volksinitiative zusammengekommen, heißt es in Medienberichten. Die Sammelfrist läuft noch bis zum 24. Mai. Die Initiative fordert, dass das Gesicht in der Öffentlichkeit nicht verhüllt werden darf. Die islamischen Gewänder Burka und Niqab werden nicht wörtlich erwähnt, sie sind aber der Auslöser für diese Initiative. Der Kanton Tessin wäre damit der erste Kanton, der über ein sogenanntes Burka-Verbot abstimmt. Martin Breitenfeld, der Direktor von Mission 21, hat seinen Rücktritt eingereicht. In letzter Zeit kam es zu einigen Kündigungen bei Mission 21. In Medienberichten hieß es, die Person des Direktors und eine stärkere evangelikale Ausrichtung seien die Gründe für diese Kündigungen. Das Hilfswerk weist diese Kritik zurück. Der Vorstand sei empört über diese anonymen Anschuldigungen. Es habe keine Probleme mit der Person von Martin Breitenfeld gegeben und die religiöse Ausrichtung des Hilfswerks entspreche derjenigen der Landeskirche. Der Vorstand von Mission 21 hat nun seine Stellvertreterin als Direktorin ad interim eingesetzt. Der Dalai Lama hat einen politischen Nachfolger. Der Jurist Lobsang Sangay erhielt 55% der Stimmen der Exil-Tibeter. Bisher war der Dalai Lama spiritueller und politischer Führer der Exil-Tibeter. Von seinem politischen Amt ist er nun zurückgetreten und konzentriert sich auf seine Aufgaben als Religionsoberhaupt. Der neue politische Führer ist in den USA ausgebildet worden und 42-jährig. Er galt schon vor der Wahl als aussichtsreichster Kandidat.
Dies die Meldungen zum Schluss hier in Blickpunkt Religion, verantwortlich Antonia Moser.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.